Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Zellner live.
Das OE24TV Wahlbarometer.
Guten Abend, willkommen zurück zu unserem Wahlbarometer. Wie immer mit Josef Czapp, hallo, und Peter Westenthaler. Es sind spannende Stunden, die wir derzeit erleben, aber wir starten wie jede Woche hinein mit der Sonntagsfrage, und zwar der Hochrechnung. Schauen wir uns das als erstes an. Da tut sich einmal vorerst zumindest nichts. FPÖ bleibt bei 34%, ÖVP bei 19%, SPÖ ist bei 22%, NEOS bei 9%, die verlieren immerhin einen Prozentpunkt, Grüne plus 1, kommen auf 10, KPÖ 3, andere 3. Das ist ein bisschen so eingefroren wie derzeit, kommt mir vor, die Stimmung zwischen den beiden ÖVP und FPÖ, oder?
Ja, es ist ein bisschen frostig, sowohl in den Umfragen als auch draußen, als auch bei den Stimmungen. Im Moment alles parallelisiert sich irgendwie keine Bewegung. Es zeigt aber auch, dass sich in den vergangenen Wochen in der Einschätzung der Österreicherinnen und Österreicher nichts getan hat. Sie haben nach wie vor, und das zeigt ja das hohe Niveau bei der Freiheitlichen Partei, Vertrauen in die Freiheitliche Partei. Denn was haben denn die Wählerinnen und Wähler am 29. September, ist mittlerweile auch schon Zeit her, uns gesagt? Sie haben gesagt, sie wollen einen Kurswechsel, sie wollen eine politische Erneuerung, nicht more of the same, nicht weiter so, sondern sie wollen tatsächlich eine neue Politik. Das ist eigentlich das Signal der Wahl gewesen. Das hat ein bisschen lang gedauert, bis das die anderen Parteien, also die nicht Nummer 1 geworden sind, verstanden haben, über 100 Tage, bis sie draufgekommen sind, eigentlich ist das nicht der Wählerwille, den man da umsetzt mit einer Ampel. So, und jetzt verhandeln ja eigentlich erst noch nicht, seit nicht einmal noch 4 Wochen, so lang ist das noch nicht her, die stärkste Partei mit dem Regierungsbildungsauftrag mit der zweitstärksten Partei. Und da ist man halt schon sehr weit, und ich glaube, wenn man die Umfrage interpretieren muss, da muss man feststellen, die Österreicher wollen diesen Wechsel nach wie vor. Sie haben großes Vertrauen in die Freiheitliche Partei, beim Budget etwas zustande zu bringen, eine Stabilisierung, eine Sanierung. Das ist ja gelungen mit dem Abwenden des EU-Verfahrens gegen Österreich, was ja Schaden erzeugt hätte. Und vor allem im Bereich der Zuwanderung, auch ganz wichtig, will man einen Kurswechsel haben, hin zu einer Asylpolitik, die Herbert Kickl heute versprochen hat, mit all den Facetten, Nullzuwanderung, Festung Österreich, jedenfalls eine Veränderung in der Zuwanderungspolitik. So, und jetzt sind wir bei der aktuellen Diskussion. Beide Themen, sowohl das Finanzthema, das Schuldenthema, die Österreicher wollen nicht weiter Schuldenberge verwalten, sondern sie wollen ein saniertes Budget. Und beim zweiten wollen die Österreicherinnen und Österreicher nicht weiter Zuwanderung, Kriminalität und alles, was da in den letzten Jahren passiert ist, sondern eine komplette Weichenstellung in eine andere Richtung, eine Asylumkehr zu einer anderen Politik. Und jetzt sagt Herbert Kickl, das sind unsere beiden Kernthemen, die traut man uns zu, und daher sagt er, müssen wir auch diese beiden Ministerien, nämlich Inneres und Finanzen, führen, um diesen Trend, den die Menschen wollen, hin zu einer neuen Politik auch umzusetzen. Das ist legitim, das ist wirklich legitim, weil er heute in die Vergangenheit schaut, der Herbert Kickl und wir mit ihm, dass heute die ÖVP in den vergangenen acht Finanzministern bei der Budgetsanierung immer gescheitert ist, uns diesen Schuldenberg eingebrockt hat von über 20 Milliarden und im Verlauf einer Zuwanderungspolitik vom Versprechen der Schließung der Balkanroute, Weiland Kurz, bis jetzt Karner eigentlich alle gescheitert sind. Wir haben höchste Zuwanderungsquoten nach wie vor. Wir haben ein ungelöstes Integrations- und Migrationsproblem. Auch hier sind ja ÖVP-Minister im Innenministerium gescheitert. Und deswegen sagt er, wenn wir den Wählerauftrag erfüllen wollen, nämlich eine Trendumkehr, dann brauchen wir diese beiden zentralen Ministerien. Dass man das natürlich in größter Einigkeit auch mit einem Koalitionspartner, deswegen heißt es ja Koalitionspartner, nicht Koalitionsgegner, vereinbaren muss und verhandeln muss mit der Materie aller anderen Ministerien und aller anderen Inhalte, ist auch klar. Aber im Moment hakt es und hängt es dort, weil die ÖVP der Meinung ist, sie will so weitermachen wie bisher. Und das will Herbert Kickl nicht. Und es ist nicht auszuschließen, dass es daran vielleicht sogar scheitert. Mhm.
Herr Czapp, wie ist Ihre Einschätzung? Man muss sagen, in den Umfragen schlägt es sich derzeit noch nicht nieder. Man muss sagen, natürlich, die Umfrage ist von den vergangenen 14 Tagen wir haben das erst seit wenigen Tagen, dass das jetzt so spitz auf Knopf steht, aber zumindest hat es keine wirklich großen Auswirkungen.
Naja, es ist so, bei den Sozialdemokraten hat sich stabilisiert mit ganz leichten Zuwächsen.
In den Rohdaten gibt es einen Plus.
Ja, in den Rohdaten
vielleicht auch kurz einblenden.
Ja, genau, plus 2%. Also es ist so, dass die beiden, die Blauen und die Schwarzen, sich redlich bemühen, ebenfalls keinen guten Eindruck in der Öffentlichkeit zu erwirken. Vielleicht unabsichtlich sogar, aber das Ergebnis ist schon so, dass jetzt der eine oder andere in Österreich sagt, jetzt haben sie die drei probiert, aus dem Ganzen ist nichts geworden, jetzt sind die zwei dran und es endet in einer Mörderstreiterei um Posten, Funktionen, Ämter und so weiter. Und irgendwo wird es dann den Österreicherinnen und Österreichern zu viel, dass die sagen, das schaut ja aus wie ein unregierbares Land, weil die einfach nicht zusammenfinden und weil, und jetzt rede ich nur von den Führungsebenen der Parteien, ja, dass die nicht imstande sind, da eine Kompromissfähigkeit zu entwickeln. Also das ist der Eindruck, der da entsteht. Mir tut es furchtbar leid, weil ich einfach in einer Zeit besonders aktiv war, wo am Ende des Tages man sich bemüht hat, im Sinne Österreichs da auch Kompromisse zu finden. Schau, die Argumente der Freiheitlichen, also ich meine, man muss das einmal wollen, dass es überhaupt eine blau-schwarze Regierung gibt. Aber die Argumente, die sie jetzt gegenüber den Schwarzen haben, die meinen, man sollte doch die Personalfragen auf Augenhöhe diskutieren, habe ich in irgendeiner Zeitung gelesen. Ja. Die finden ja, das ist ja besonders putzig, wenn die das sagen. Die sollen einfach sagen, um was gegangen ist. Und das hat auch ein Politikwissenschaftler so verdeutlicht. Der hat gesagt, wann in der Wirtschaftskammer oder ist es in der industriellen Vereinigung, eher in der zweiteren, oder gar bei Raiffeisen, ja, Kräfte gegeben hat, die gesagt haben, was blödeln wir uns da mit den Roten herum und mit den Neos, die uns da mit irgendwelchen Reformen sinnlos quälen, dann probieren wir es mit den Blauen. Das war mit dieser Seite. Dann hast du bei der ÖVP den ÖAB, der sagt, was das Innenministerium hergeben, Gottes Willen. Das ist doch ein Bereich, wo wir, der ÖAB, vor allem der niederösterreichische ÖAB, bis ans Ende unserer Tage dort Einfluss haben wollen, dort die Posten besetzen wollen. Das ist doch, man sollte doch nicht um einen Brei herum reden. Genau darum geht es im Endeffekt. Ja. Und das ist das, wo das Misstrauen und wo auch der Vertrauensverlust gegenüber der Politik herrühren. Und ich muss nur sagen, das kann nicht ohne Ende so weitergehen. Also es muss jetzt hopp oder drop letztendlich eine Lösung geben. Und wenn es Neuwahlen sind, sind es halt Neuwahlen. Ja, mein Gott, also ich sehe da nichts dabei.
Aber nehmen wir doch zwei ganz wichtige Themen her, die in die beiden Bereiche hineinfallen, die gerade im Stritten sind, also Finanzen und Inneres. Die FPÖ, Herbert Kickl, sagt, er will eine neue politische Ära beginnen. Und die kann er nur dann beginnen, wenn es tatsächlich in beiden Bereichen zu einem Kurswechsel kommt. Denn da sind wir uns einig, in beiden Bereichen, sowohl im inneren Bereich, also innere Sicherheit, Migration, als auch in der Finanzpolitik, hat die ÖVP, so deutlich muss man das halt leider sagen, und es tut halt auch weh, das weiß ich schon, wenn man jetzt der ÖVP-Fan ist, aber sie hat versagt. Das tut mir halt wirklich leid, wenn du am Ende von 8 ÖVP-Finanzministern über 20 Milliarden Defizit baust, Schulden baust, den höchsten Schuldenstand insgesamt mit 400 Milliarden. Das ist ein Desaster, das ist ein Finanzdesaster. ÖVP-Finanzminister haben das Land gegen die Wand gefahren. Das heißt, wir brauchen einen Kurswechsel. Wir brauchen eine neue Politik, Herbert Kickl nennt es ehrlich regieren, wo man den Menschen sagt, wir nehmen das in die Hand, wir sanieren das. Das können wir aber nur, wenn da auch ein Wechsel im Finanzministerium stattfindet und neue Kräfte, Experten, neue Menschen das Ruder übernehmen dort und eine andere Politik machen. Zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel her, Bekämpfung der Teuerung. Jetzt haben wir schon wieder 3,5% bald Teuerung, also Inflation. Das ist eine Last, die uns seit mittlerweile 3 oder 4 Jahren begleitet. Und kein einziger ÖVP-Finanzminister, geschweige denn ÖVP-Kanzler, hat was dagegen gemacht. Kein Eingriff in die Preise, kein Senken der Preise. Wir haben noch immer, wenn du heute in den Supermarkt gehst, hat ja in Amerika, also das ist ein berühmter Satz von Donald Trump aus dem Wahlkampf, wenn du die Inflation suchst, dann geh in den Supermarkt einkaufen. Dort findest du sie, weil nur immer der tägliche Einkauf zu teuer ist. Das heißt, das hat kein Finanzminister zustande gebracht. Im Gegenteil, er hat sogar noch mit dem Glauben, die ÖVP hat uns im Wahlkampf ja erzählt, alle haben so eine tolle Kaufkraft in Österreich. Erinnert euch, die sind durchs Land gegangen und haben den Menschen erklärt, ihr habt so viel Geld, ihr habt so eine tolle Kaufkraft. die sind völlig daneben gewesen. Und jetzt fällt ihnen das auf den Kopf. Erster Punkt, warum also daher jemand anderer, nämlich ein Freiheitlicher, das Finanzministerium macht. Und bei der inneren Sicherheit und Innenministerium ist es ja genauso. Da erklären uns sämtliche Innenminister der ÖVP der vergangenen Jahre, sie sind so toll in der Bekämpfung der illegalen Zuwanderung, der Eindringlinge, die wir da jeden Tag haben, die zu uns kommen und kriminell werden und ins Sozialsystem hineinwandern. Nur es passiert nichts. Es gibt keine Zurückweisungen. Es gibt keine Nullzuwanderung. Und jetzt werden wir, wenn jetzt ein Innenminister von der ÖVP das Innenministerium bekommt, wisst ihr, was dann passiert? Dann werden die Anträge, die Asylanten, die im 15. Jahr zu Tausenden zu uns gekommen sind, auf österreichische Staatsbürgerschaft durchgewunken. Das heißt, die ÖVP macht aus diesen Tausenden, zigtausenden Flüchtlingen, die seit 2015 bei uns sind, österreichische Staatsbürger, weil es halt so im Gesetz ist. Und der Herbert Kickl und die FPÖ sagt, nein, wir wollen die Anwartschaft von 10 auf 15 Jahre verlängern, sodass wir in diesen 5 Jahren, wo wir den Innenminister stellen, das verändern können. Dass eben nicht ein Asylant vom Asyl, also von Schutz auf Zeit, gleich direkt in die dauerhafte Aufenthaltsbewilligung einer Staatsbürgerschaft kommt. Das kann es nicht spüren. Und das sind nur so ein paar Punkte, die man herausnehmen muss und wodurch jeder, und deswegen auch die hohen Umfragewerte nach wie vor für die FPÖ, ich glaube, das ist da nicht abgebildet, Josef, was du gesagt hast. Bei der ÖVP, ja, die ÖVP liegt 7 Prozentpunkte unter dem Nationalratswahlergebnis. Da ist ein ordentlicher Zorn, auch nach der Wahl auf der ÖVP, bis heute, bis zur Stunde, wenn man so will, noch da. Die Freiheitlichen liegen 6 Prozent über Nationalratswahlergebnis. Das heißt, die Menschen wollen diese Veränderung haben, diesen Kurswechsel haben. Und das geht halt nur, wenn du auch die entsprechenden Ressorts dazu hast, diesen Kurswechsel umzusetzen. Und das muss die ÖVP begreifen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es ja auch klar, dass Herbert Kickl sich auf dieses Wagnis gar nicht einlassen sollte. Warum auch? Warum soll er jetzt sagen, ich gebe der ÖVP Finanzen und Inneres, zusammengebracht habt ihr eh nicht was, nur damit ich Kanzler wäre. So tickt Herbert Kickl nicht, sondern Herbert Kickl will tatsächlich eine neue politische Ära einleiten. Und wenn die ÖVP nicht imstande ist, das zu verstehen und sozusagen als Koalitionspartner diesen Erfolg auch mit zu verantworten, sie hat ja dann auch einen Erfolg, wenn das ein gutes Ergebnis bringt, diese Regierung, dann wird es diese Regierung nicht geben.
Schau, mir wäre es lieber gewesen, die Sozialdemokraten wären bei den letzten Nationalratswahlen stärker geworden, als sie es vorher waren. Ja, nicht wieder 21,1%. Das ist, um ein bisschen kräftiger auftreten zu können, schlicht und einfach zu wenig. Wenn sie wirklich stärker sind aus der Geschichte der Sozialdemokratie, lasst sich aber ablesen, die können sehr wohl Finanzminister sein. Wir haben tolle Finanzminister gehabt, ob das der Latzen oder der Rudi Edlinger war, da hat es wirklich tolle Finanzminister gegeben. Wir haben auch tolle Innenminister gehabt, der Löschnack zum Beispiel, der da das Innenministerium geführt hat. Also um einen Kurswechsel herbeizuführen, waren die Sozialdemokraten früher immer prädestiniert und sie wären es vielleicht diesmal gewesen, wenn sie ein komplett anderes Ergebnis und vielleicht da und dort eine andere Mannschaft gehabt hätten. Das ist einmal so. Ja. So, und jetzt bist du mit einer ÖVP konfrontiert, die ideologisch agiert. Du glaubst, das glaubt man ja gar nicht. Ja. Die sagen, was in den Markt eingreifen, die Menschen zu schützen, die Teuerung zu bekämpfen, die Inflation zu bekämpfen. Na, nur über meine ÖVP-Leiche lasse ich zu, dass man in den Markt eingreift, dass man da, dann sagen sie, fast das nicht sagen, das ist eine kommunistische Methode. Ja. Das ist nichts anderes als der Versuch, für eine gewisse Zeit zu regeln, damit nicht am Ende des Tages der Mittelstand absinkt in die Armut, gefährdet ist und die armen unteren Schichten ja sowieso zur Kasse gebeten werden. Das trifft auch den gesamten Energiebereich. Da greift die ÖVP nicht ein. Und jemand, der sich weigert, für die Menschen manchmal auch für eine gewisse Zeit die Logik eine unmenschliche Auswirkungen der Wirtschaft entgegenzuwirken, hat eigentlich in seiner Regierung nichts verloren. Ich muss das ganz einfach so sagen. Ja. So, der Meinung werden immer mehr der Menschen in den Umfragen, wenn ich mir das ausschaue, sind nicht nur mehr in der Hochrechnung 19%. Und das ist denen auch wurscht. Das ist das Unglaubliche. Ja. Ich weiß von unzähligen anderen Regierungsverhandlungen, der Schwarzen mit den Roten, das Wichtigste war ihnen immer die Position, immer wie viele Ministerien, welche Kompetenzen. Das ist das ist für Sie das Um und Auf für alles. So, es geht aber nicht darum, ob Sie der ÖAB, der ÖVP glücklich fühlt, ja, oder ob Sie, nicht, ob Sie die Wirtschaftstreiber in der ÖVP glücklich sind und zufrieden sind. Ja. So, es geht darum, ob das jetzt für Österreich was bringt oder nicht. Und in einem Argument hat der Peter nicht Unrecht, das sagt aber nicht nur der Peter, das sagen eigentlich alle anderen Parteien. Eine Partei, die verantwortlich ist, seit 37 Jahren der Regierung. Wie wenn es schon in der Verfassung stehen würde. Wurscht, wir wollen ausgehen. Hauptsache die Schwarzen sind in der Regierung. Wenn das schon so ist und wenn die also verantwortlich sind für diesen gigantischen Schuldenberg, du hast ja Zahlen vorhin genannt, ja, 20 Milliarden jetzt, in der Summe 400 Milliarden, so in etwa, ja, plus minus, da muss ich sagen, ist es sehr kühn, wenn sie die hersetzen und sagen, na, hat sich das nicht bewährt? Wir haben schon fast das Budget halbwegs hingemacht. Aber jetzt müssen wir wiederkommen, damit es ganz hin ist dann in ein paar Jahren. Und das, finde ich, ist eigentlich arg, diese Einstellung. Und daher bin ich der Meinung, ich hätte am liebsten den einer, der immer ehrlicher auftreten ist, den überparteilichen, den Badelt, der soll sich dort hinsetzen. Naja, ein Beispiel, kannst du einen anderen annehmen. Ja, überparteiliche Experten, was ich esse.
Das ist nicht rar. Der Erneuerung des
Aufbaus ist es nicht gerade. Der hat aber wenigstens was Kritisches gesagt vor der Wahl auch noch. Die haben ja geschwindelt vor der Wahl, haben gesagt, der hat gesagt, nimmt eine Google-Hupf-Theorie, wenn das Budget bekämpft mit dem Google-Hupf.
Aber darf ich das kurz aufgreifen? Weil das ist ja, vielleicht wäre das ein Kompromissvorschlag, dass man zwei unabhängige oder überparteiliche genau. Für diese beiden Ministerien nimmt, fürs Finanzministerium und fürs Innenministerium?
Also da kommt immer mehr Gegenfrage, das haben wir gestern kurz einmal durchdiskutiert beim Justizministerium. Namen bitte. Es gibt keine Unabhängigen in Österreich. In Österreich ist leider, das Land ist so verpolitisiert, vom Kindergarten bis zur Bahre, dass es leider keine unabhängigen Menschen gibt. Die sind alle irgendwie zuordnenbar. Es soll der Erste vortreten, der das ist, mir fällt keiner ein. Überall gibt es Beziehungen, Netzwerke, die da agieren. Und ich frage mich jetzt, was ist schlecht daran, wenn der amtierende Bundeskanzler zur Umsetzung seines Kurswechsels in der Politik, zu einer besseren Politik, natürlich einen Vertrauten als Finanzminister haben möchte. Das haben doch alle gehabt. Das hat doch der Sebastian Kurz mit dem Blümel gehabt. Hat halt nicht so toll funktioniert. Aber grundsätzlich war da ein Vertrauensverhältnis. Das hat der Nehammer mit dem Brunner gehabt. Und in der Vergangenheit hat es das einmal wieder gegeben. Es ist völlig klar, der Bundeskanzler in Österreich hat nicht die Möglichkeit, wie in Deutschland oder wie in anderen Ländern, quasi Ministern Weisungen zu erteilen. Er hat diese Möglichkeit nicht. Die Richtlinienkompetenz. Und daher muss er sich auf einen Finanzminister verlassen können, wie der mit dem Geld umgeht. Und jetzt gebe ich da auch schon recht, es hat auch in der Vergangenheit gute Finanzminister gegeben. Es hat aber in der Vergangenheit einen einzigen Finanzminister gegeben, der keine neuen Schulden gemacht hat. Ein Nulldefizit. Und das sollte man nicht vergessen. Bei all dem, was ihm jetzt vorgehalten wird, Karl-Heinz Grasser war das im Jahr 2000 als freiheitlicher Finanzminister der Einzige, der Nulldefizit zustande gebracht hat. Und das ist doch beachtlich. Und ich glaube, das ist der Kurswechsel. Der Kurswechsel ist nicht, einen guten Finanzminister zu haben, der mit den Zahlen jonglieren kann, ja? Sondern der Kurswechsel ist, Schluss zu machen mit dieser jämmerlichen, schädlichen Schuldenpolitik in dem Land. Und das haben alle gemacht in der Vergangenheit. Rote wie Schwarze haben Schulden gemacht, haben aufgetürmt. Auf diesen Schuldenturm war bis 400 Milliarden, wo wir jetzt sind. Und mit dieser Politik muss einfach Schluss gemacht werden. Und das Zweite ist noch einmal auch zum Innenminister. Übrigens gebe ich da völlig recht. Franz Löschner war ein hervorragender Innenminister. Jörg Haider hat ihn genannt, mein bester Mann in der Regierung damals, als Oppositionschef. Ich will noch einen Namen nennen, Karl Schlögl. Ein ganz, ganz hervorragender Innenminister, der allerdings von der eigenen Partei gekillt worden ist, weil er richtige Politik gemacht hat. Und das ist ja das Dilemma der SPÖ. Immer dann, wenn einer die richtige Politik macht, nämlich strengere Zuwanderungspolitik, killt ihn die Partei. Und jetzt haben wir halt eine Parteiführung in der SPÖ, die das überhaupt nicht sieht. Die ja sagt, kommt es noch mehr hinein. Aber es ist ein anderes Kapitel. Aber zum Beispiel, ich bin oft gefragt worden, naja, man muss ja fair sein zueinander innerhalb der Koalitionsparteien. Verstehe ich. Der Herbert Kickl hat den ÖVPlern als stärkere Partei und als Kanzlerpartei mehr Ministerien zugesagt. Jetzt kann man sagen, ja, das sind so kleine Ministerien, die nichts wert sind. Jedes Ministerium ist was wert. Und die ÖVP hat ihre wichtigen Ministerien, Landwirtschaft, Außenministerium, Wirtschaft, alle. Also da gibt es überhaupt keine Diskussion. Da hat sie auch gute Besetzungen, gute Menschen, die sie da hineinschicken kann. da ist ja ein Verständnis da, dass man nicht einen Koalitionspartner abrammt wie ein Christbaum, sondern die würden 7 Ministerien bekommen, währenddessen die Freiheitlichen 6, um eins weniger hätten. Ist ja auch kein schlechtes Angebot. Und was man nicht vergessen darf, im Inneren, auch hier kommt es ja in Wahrheit, das wird nur vergessen, zu einer Art Gleichgewicht, zu einer Ausgewogenheit in der Besetzung. Warum stellt die Freiheitliche Partei den Innenminister, und ich sage nochmal, zu Recht, um diese Politik auch umzusetzen, dann hat die ÖVP nach wie vor auf EU-Ebene den EU-Kommissar für Migration mit dem Brunner. Nicht vergessen, der entspringt ja einem Wahlergebnis, wo übrigens die ÖVP auch nicht Erster war. Eigentlich hätte ja die Freiheitliche Partei das Recht gehabt, als stärkste Partei, den EU-Kommissar, in dem Fall halt für Migration, zu stellen. Das ist nicht gemacht worden, hat die ÖVP drüber gefahren. Das ist eine Erbpacht sozusagen, stellt jetzt den Migrationskommissar. Also hat sie ja eh einen Anker, vor allem auch in Europa, dort, wo ja auch diese Frage hauptsächlich gelöst werden soll. Ich verstehe daher nicht die Aufregung, warum er jetzt den Kommissar und den Innenminister haben will. Und das noch dazu eine Partei, die halt leider in den vergangenen Jahren in diesem Ressort keine wirklich erfolgreiche Arbeit gemacht hat.
Wobei man sagen muss, der Vorwurf, dass der Kickl Schritte gesetzt hat als Innenminister, hat eine gewisse Substanz. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass der Kickl sich im Innenministerium dagegen gewehrt hat, dass er ein bloßes Vollzugsorgan der ÖAP-Besetzungs- und Postenbesetzungsstrategie ist. Das ist der andere Punkt, der
angeht. Sprechen wir gleich weiter darüber, machen wir eine ganz kurze Werbepause und dann sind wir gleich wieder zurück zur zweiten Runde unseres Wahlbarometers.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer.
Wir kommen zurück zur zweiten Runde unseres Wahlbarometers mit Peter Westenthaler und Josef Czap. Und der Josef Czap hat gerade in der Werbepause gesagt, er macht jetzt einen bahnbrechenden Vorschlag, wie man den gordischen Knoten durchschlägt.
Schau, beim Justizministerium muss ich sagen, ich tue jetzt über die Parteigrenzen hinausdenken. Ja. Beim Justizministerium muss ich sagen, also abgesehen davon, dass die Maria Berger exzellente Ministerin war, die auch europäische Erfahrung hat, da hätte ich zum Beispiel eine sozialdemokratische Überlegung, aber die Alma Sadic war auch gut, die das zugelassen hat, dass die WKStA dort ungehindert hier die Arbeit verrichten konnte. Das wird aber Wegwitsch, Alma Sadic, die war nicht einmal richtige Grüne, die war gar nichts, die ist plötzlich Justizministerin geworden, mit Unterstützung der Grünen. Also das wäre die eine Variante. Die andere Variante beim Innenministerium.
Jetzt?
Ich bin jetzt ganz ernst.
Beim
Innenministerium.
Sadic soll Justizministerin. Können wir einhaken? Habe ich jetzt richtig verstanden? FPÖ und ÖVP sollen eine grüne Ideologin wie die Frau Sadic, bitte, zur Justizministerin.
Ja, aber
Lösungsvorschlag, für was ist das die Lösung? Für einen totalen Konflikt?
Nein, aber wenn ich neue Wege gehen will, dann gehe ich nicht jetzt streng nach den Parteigrenzen und Parteiformen, sondern gehe nach Qualifikation.
Aber es ist interessant, dass Sie die SPÖ
für
grüne Ministerin schon
einsetzt. Der Doskozin schlagt schon durch. Ich mache gern auch manchmal Vorschläge, die im ersten Moment nicht realistisch ausschauen. Ja. So realistischer ist schon, wenn ich aus dem Innenministerium den Geheimdienstbereich herauslöse. Ja.
Gut, das war ja sogar der Vorschlag.
Ja, das würde ich rauslösen. Ich weiß nicht, haben wir noch immer zwei Geheimdienste im Verteidigungsministerium?
Gibt's auch einen.
Ja, wozu? Also erstmal frage ich mich, wozu überhaupt? Und das Zweite ist, die sollen sich konzentrieren auf die Terrorbekämpfung. Und das, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Ja. Und da muss ich sagen, das muss man sich dann überlegen, in welchem Ressort das zuzuordnen ist. Dann ist mir schon relativ egal, wer dann Innenminister ist. Wichtig ist, dass es diesen Bereich, dass das nicht alles in einer Hand ist. So, Punkt. Und dann gibt es der nächste Punkt, das Finanzministerium, da würde ich wirklich überparteilich sein. Ich wiederhole, dass man da einen Experten nimmt, der mutig auftritt und der halt dann beiden sagt, dass man sparen muss. Weil wo steht das geschrieben, dass da jetzt dann wirklich die große Einsparungsgeschichte kommt? Also da finde ich, der Patelt, da, wenn sie nicht die Alma Sadic wollt, dann nehmt sie halt einen Pensionierten, ich sage was, die pensionierten Richter sind so schlecht nicht. Der hat nämlich, wie heißt der schöne Satz am Stocker, ich habe schon alles erreicht, ich will nichts mehr werden, das sagt der, das war das Beste. Ja. Vielleicht findest du einen Richter, der sagt, ich war schon mal Richter, ich habe schon alles erreicht, ich will nichts mehr werden und daher bin ich jetzt der gerechte Richter. Ja, ich meine, man lacht darüber, aber Österreich hat eine gewisse Logik in diesem Punkt, ja, dass das vielleicht eine der Möglichkeiten ist. Also, der Rest brauche ich nicht streiten, mich würde viel mehr interessieren, das ist mir eingeschlafen. Wie schauen die genauen Einsparungspläne in den Ressorts aus? Weil wenn ich nämlich sage, pro Ressort 1,1 Milliarden einsparen, man muss sich das vorstellen, das kannst du ja gar nicht, so, indem du den Daumen nimmst und sagst, so, jedes Ressort, wurscht, was die Ressort für Kompetenz haben, wurscht, was sie alles umsetzen müssen, es muss immer 1,1 Milliarden rauskommen. Ja? Also was weiß ich, den Strafanstalten habe ich dann kein Wachpersonal mehr, die Polizei muss ich dann einsparen, beim Bundesjustiz, da kann ich sparen. Kein Sky-Shield, weil das sowieso ein Blödsinn ist, ja, wo die Neutralität sinnlos gefährdet wird. Also da könnte man ja so viel machen. Ich bin ein bisschen angesteckt von der Einfachheit des Denkens, den gewisse, soll man sagen, ganz also, bedeutende internationale Politiker momentan darstellen.
Soweit ich informiert bin, wird eh darüber diskutiert, was zumindest die Justiz anbelangt, einen Unabhängigen zu finden.
So einen Richter nicht mehr.
Ich kenne noch immer keinen Namen, ist noch immer keiner genannt.
Das muss man mutig
sein. Die Krise ist jedenfalls nicht. Ja, weil die kann, die ist,
und die habe ich nicht.
Naja, ich sag's nur. Also die ist Neos, die kann nicht. Also, wobei ich schon dazu sage, man ist gut beraten bei der Auswahl vom Minister. Ich weiß nicht, ob du da mal auch dabei warst und mitgesprochen hast, wenn man so überlegt hat. Ich war im 2000er Jahr halt auch auf einem Tisch, wo man innerhalb von wenigen Tagen eine Ministermannschaft zusammenstellen musste. Und am Ende ist man sehr, sehr gut beraten, nicht auszusuchen nach Partei oder Parteiunabhängigkeit.
Das habe ich ja gemeint.
Sondern, nein, es geht nicht darum, ob einer Mitglied einer Partei ist oder nicht. Das kann ja kein Hindernis sein in dem Land. Noch nicht ist es ein Hindernis. Ja, außer du bist FPÖ-Mitglied, da wirst du faschiert meistens von deinen Gegnern. Aber das kann ja nur immer kein Hindernis sein. Das einzige Auswahlkriterium für einen Minister muss doch seine Qualifikation sein.
Absolut richtig.
Du musst den Besten nehmen und wenn der Beste ein Parteisoldat wäre und sein ganzes Leben in einer Partei auch war, dann ist es halt so. Aber dann ist er das Beste für dieses Ressort. Und wenn du einen Unabhängigen hast, ist es auch okay. Aber das einzige Kriterium ist, kann er denn das? Wir brauchen Leute, die das Handwerk können, und zwar sowohl das Politische, das weißt du auch, Ministerposten, ist eben kein Expertenposten. Deswegen bin ich auch übrigens massiv gegen eine Expertenregierung, weil die wird nichts zusammenbringen in dem Land und hat auch sonst nirgendwo was zustande gebracht, weil reine Experten, die keine Politiker sind, scheitern in der Politik in der Regel. Du brauchst auch Menschen, die dieses Ministerium führen, die eine Führungsqualität haben, die Expertise haben und die auch Politik können. Das ist ein relativ hoher Anspruch. Und da ist sowohl beim Finanzministerium als auch beim Innenministerium bei freiheitlichen Besetzungen sicherlich jemand zu finden. Davon bin ich überzeugt. Das mit der Zadic verstehe ich noch immer nicht. Ich habe jetzt lange nachgedacht, warum schlägt der Josef Csáp die Zadic vor? Mir ist nur ein Argument eingefallen. Vielleicht deshalb, weil ja die gemeinsam mit dem Wiener Bürgermeister Ludwig fünfmal die Mieten in dem Land erhöht hat. Naja, Entschuldigung, die war das. Die hat die Verordnung fünfmal in zwei Jahren. Fünfmal die Mieten erhöht und das in der höchsten Inflation, die wir gehabt haben. Die Menschen zahlen jetzt bis zu 1.000 Euro mehr Miete im Schnitt, manche mehr, manche weniger. Sie hat es verordnet als Justizministerin, hätte das nicht müssen, hat es aber gemacht. Und der Bürgermeister in Wien, Ludwig, hat Danke gesagt, Frau Sadic, setzt das jetzt um. Fünfmal. Und das ist nicht okay. Vielleicht war das da die Verknüpfung. Also die Frau Sadic brauche ich nimmer mehr als Justizministerin. Jemand, die den Menschen solche Mieten auferlegt hat,
braucht man nicht. Peter, die Korruptionsbekämpfung.
Und das Zweite ist,
die ist doch wichtig.
Wo ich schon eher bei dir bin, ist, dass man überlegt, diesen ganzen Spion und Spion, die Abteilung für Spion und Spion, als früherer Mad-Leser, weißt du, was ich meine, das sind die da mit Spion und Spion, das ist doch Zirkus, nicht böse, das ist alles Zirkus. Spätestens seit dem skandalösen Scheitern der österreichischen Geheimdienste im Vorfeld des Terroranschlages von Wien, wo Menschen gestorben und verletzt worden sind, wo wir wissen, kannst du es vergessen, wo ein Täter Waffen einkaufen gefahren ist, den hat man sogar unter Beobachtung gehabt und der hat dort völlig frei seinen Terroranschlag durchführen können. Ein massives Scheitern soll es sein. Soll dort irgendein unabhängiger Staatssekretär, die Hand drauf haben auf, und die sollen nicht weiter Spion und Spion spielen. Das stört mich auch nicht. Wenn das vielleicht das Thema wäre, wenn die ÖVP sagt, uns geht es ja nur um diesen Bereich, ich glaube, dann ist das relativ rasch gelöst. Um den Bereich geht es dem Herbert Kickl und der FPÖ nicht. Dem Herbert Kickl und der FPÖ geht es darum, einen Kurswechsel in der Asyl- und Fremdenpolitik zu machen, damit wir nicht immer mehr Fremde im eigenen Land werden. Das ist das Ziel, mit all den Facetten, mit einer Einschränkung der Sozialleistungen für Menschen, die da nicht einzahlt haben. Wir kennen das Beispiel 4.600 für eine Asylfamilie aus Syrien plus weitere Benefits haben die 6.000 in Wien übrigens. Das gehört eingeschränkt, die Kriminalität gehört eingeschränkt, die Zuwanderung gehört auf null, nämlich die Asylzuwanderung, nicht die wirtschaftliche, die wir uns selber aussuchen. Irgendwelche Experten aus Korea, Computerexperten, um die geht es nicht. Es geht um die Asylwelle, die nach wie vor rollt. Und die wird nicht kleiner, die wird tendenziell größer werden und steht da etwas bevor, wo alle bereits warnen, wenn nämlich der afrikanische Kontinent einmal zu wandern anfängt. Wir haben hier Herausforderungen, die Europa nicht lösen kann, die kein ÖVP-Innenminister bisher lösen konnte. Also soll es doch einmal ein Freiheitlicher versuchen. Da bin ich guter Dinge, dass der das zustande bringt.
Ja, aber das ist doch eine Frage der gesamten Bundesregierung. Wenn ich wirklich eine Neuordnung der Zuwanderung bzw. des Asylbereiches organisieren will, brauche ich in Wahrheit alle neuen Bundesländer, brauche ich in Wahrheit eine Bundesregierung, brauche ich in Wahrheit eine Mehrheit im Parlament, dann muss ich die entsprechenden Beschlüsse fassen und dann muss es umgesetzt werden. Und da ist es ziemlich wurscht, wer Innenminister ist. Es muss einfach umgesetzt werden, weil es ein Gesetz gibt dann und weil das dann auch wirklich ein ganz wichtiger Bereich. Und dann gibt es sowas, das geht dann in den Sozialbereich auch noch hinein, das ist richtig. Ja. Aber das Allerwichtigste ist, wenn man erkennt, dass da, wie heißt so schön der Satz bei uns, Integration vor Zuwanderung, wenn die Grenzen Integrationsfähigkeit erreicht sind, dann muss ich da Schritte setzen. Und so gesehen, finde ich, ist das eine Botschaft, die eigentlich alle Parteien mitbringen könnten in einen gemeinsamen Prozess im Parlament. Und da wird die Wirtschaft natürlich auch schon, die Wirtschaft soll einmal sagen, wem braucht sie wofür und wie viel? Die kommen immer daher mit irgendwelchen Hilfsbotschaften. Ich will mal wissen, was wollen die überhaupt? Ja? Und das soll jetzt nicht ich mir persönlich sagen, sondern das soll quasi der Öffentlichkeit auch übermittelt werden. Tja, und weil du auf die Alma Sadic vorhin losgegangen bist, tut mir leid, muss ich noch einmal ganz kurz replizieren. Tja, ich kritisiere auch an der Alma Sadic nicht wenig. Ja, das, du tust mir da unterstellen. Ich bin der Meinung, super, dass die fünfmal da mitgewirkt hat. Und da musst du halt dann entsprechende gesetzliche Schritte machen. Da gibt's, und leider hat die da in dem Punkt Schritte gesetzt, die nicht die meinen waren. Ja, muss ich sagen. Aber was für mich besonders ist, und wenn wir so einen pensionierten Richter finden, der das auch macht, dann bin ich auch für einen pensionierten Richter. Ja? Aber dann sollen diejenigen da mal schauen, dass die Arbeit der WKStA wirklich erfolgreich fortgesetzt werden kann. Und letzter Punkt, mir ist wichtig, dass da ein Finanzminister ist. Da gebe ich dir schon recht, dass nicht der dann eine eigene Politik macht, ja, der dann der Reserve-Bundeskanzler ist. Ich will da jemanden haben, der die Menschen nicht mehr anlügt, der nicht mehr Zahlen veröffentlicht, die nicht stimmen, der also wirklich da einen anderen Zugang dazu hat. Und das ist das Entscheidende. Und das war auch die Schwäche des Brunner, des Nehammer, die da mit der Google-Strategie des Wirtschaftswachstums und die gesagt haben, es gibt gar kein Defizit. Und dann mit den falschen Zahlen, dann sind die beieinander gestanden, diese drei Verhandler der drei Parteien, und haben nicht einmal gewusst, was sie ausverhandeln können, weil sie nicht gewusst haben, wie viel Geld überhaupt da ist. Und da muss ich ehrlich sagen, da brauchst du jemanden, der ein Experte ist, der sich auskennt und der in dem Punkt nicht verpflichtet ist, eine der Parteien in der Regierung und am besten überhaupt niemanden verpflichtet ist. Das ist mein Hin, mit dem, was ich vorschlage.
Ich kann nur eine Frage stellen, wie kommst du jetzt auf einen pensionierten Richter? Das ist ja auch nicht gerade ein, ich habe nichts gegen Richter und auch nichts gegen Pensionisten, aber warum soll ein pensionierter Richter in einer Regierung jetzt so die Erneuerung durchsetzen? Ich bin eher dafür für einen jungen Juristen. Ja. Und ich bin auch nicht für den Herrn Bartel, den schätze ich sehr, aber der ist nicht das Signal der Erneuerung. Die leben alle ein bisschen in einer anderen Zeit. Die sind alle ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das ist nicht minderschätzend, aber die sind alle aus dem vorigen Jahrtausend mittlerweile. Wir brauchen doch junge, aufstrebende Menschen, die das Werkzeug können, die Politik können, die Inhalte vertreten und die eine Aufbruchsstimmung zeigen. Wir wollen nicht ein bisschen Korrektur, ein bisschen da schrauben, ein bisschen da, und dann holen wir wieder die Alten alle rein.
sondern das Motto lautet Trendwende, Kurswechsel, neue Ära, ja, ehrlich regieren. Und das sind ganz andere Ansprüche an alles, was bisher da war. Löst dich von all dem, und das ist ein bisschen das falsche Denken der ÖVP, die muss sich beginnen zu lösen von Versatzstücken, die es bisher gab. Wenn die ÖVP das in ihren Ministerien so machen will, kann sie es eh. Dann soll sie halt einen 80-jährigen Wirtschaftsminister einsetzen. Ja, oder es ist ja kein, hat ja keiner was dagegen. Aber die Freiheitliche Partei hat einen anderen Anspruch. Die möchte gerne eine Erneuerung in dem Land durchführen. Ja. Dazu brauchst du aber auch Persönlichkeiten, die in der Zeit sind und die neue Ideen vermitteln können und die Sache, auch, Sache erkennen. Und das ist mit Verlaub auch nicht die Frau Zadic, die uns in vielen Punkten gezeigt hat, dass das eben nicht so gut kann. Bei der Mieterhöhung, in der ganzen Causa Billnercheck, da gibt es noch die Aufarbeitung, gibt es sehr viele dubiose Geschichten, die da gelaufen sind und. Es gibt ja noch einiges anderes auch. Und daher glaube ich nicht. Ich glaube, wir brauchen einen Neuanfang, einen Big Bang, einen großen Wurf. Ja. Und wenn das der ÖVP machen möchte, dann soll sie es mit der FPÖ gemeinsam. Weißt, ich bin da sehr, wie soll ich sagen,
noch einmal
zukunftsorientiert und nicht in der Vergangenheit.
Ja, noch einmal wären die Österreicher und Österreicher auf den Schmäh der biologischen Jugendlichkeit hereinfallen, wie es beim Sebastian Kurz war. Der Sebastian Kurz ist, der Sebastian Kurz kommt, ist gekommen, hat gesagt, hey Leute, schaut's an, ich bin faktisch frisch von der jungen ÖVP, geiler Mobil, ich kenne mich da aus, ich bin die Erneuerung. So, und alle haben gesagt, der kann ja gar nicht von den Alten beeinflusst sein, der kann ja gar nicht dem alten System angehören, der ist einfach zu jung, der ist einfach biologisch. Ich kenne so viele Leute, die ganz jung sind und denken ganz alt, und ich kenne alte Leute, die jung denken. Und bei dem, wenn ich gesagt habe, pensioniert, ist man nur um eins gegangen, dass er unabhängig ist. Dass er sagt, ich brauche nichts mehr wehren, ich bin schon, von mir kann es auch ein pensionierter Staatsanwalt sein, mir ist das wurscht. Aber aus
warum
diesem Bereich,
weil
der unabhängig ist.
Versteht das nicht, warum
Peter,
muss man pensioniert
nein, der Junge,
sein? Bei dir, dass man Minister
nein, nein, du musst nicht bei mir pensioniert
nicht
sein.
Einen Seniorenclub
nein, eh nicht. Ich bin auch nicht für Gerontokratie, ich bin auch nicht für das Ganze. In diesem einzigen Ressort, im Justizressort, sage ich dir, wenn du einen Jungen aussuchst, der etwas werden will, ja, dann sagt er, hallo Peter Westenthaler, ich will was werden. Hast du eine Idee für mich? Ja, und da kommt der pensionierte Richter nicht zu dir, der entscheidet und aus. Das ist nur mein Zugang. Vielleicht ist er falsch, aber ich sage dir was, nur für die Justiz. Sonst nimm lauter Babys, tu die Milupa-Flaschen aufstellen bei der nächsten Regierungssitzung und dann kommen ganz, ganz, ganz Junge.
Ich glaube zum Beispiel, dass du gar keinen pensionierten Richter findest. Warum sollst du das ein pensionierter Richter?
Ich habe jetzt keinen im Kopf.
Oder ein pensionierter Richter, der schon die Pension genießt. Warum sollte er in dem Land Justizminister
werden? Es gibt Leute, denen...
Ist ja, so toll ist er das
es
auch
wieder. Es gibt Leute, denen ist Österreich wichtiger als die Pension. Du wirst das nicht glauben.
Na gut, machen wir ganz kurze Werbepause und dann kommen wir zurück und zwar mit unserem dritten Teil und dann schauen wir noch auf die Kanzlerfrage. Gleich sind wir wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Dritter Teil unseres Wahlbarometers mit Josef Czapp und Peter Westenthaler. Schauen wir auf die Kanzlerfrage in diesem dritten Teil. Als erstes hier mal die Hochrechnung. Herbert Kickl in der Kanzlerfrage bei 36% plus 1. Alexander Schallenberg bei 19%. Amtierende Bundeskanzler Andreas Babler, SPÖ-Chef, liegt bei 16% minus 1. Beate Meindl-Reisinger verliert 2 Prozentpunkte, sie kommt auf 11%. Werner Kogler würde 8% laut Hochrechnung direkt zum Kanzler wählen. Eigentlich ein sehr eindeutiges Bild. Ist das auch diese Umfrage, aber es gibt ja auch andere, der Hintergrund, warum Herbert Kickl so hart ist in seinen Forderungen?
Na, er braucht zumindest, wenn man sich die Daten anschaut, und das kann ja jeder lesen, das ist ja eindeutig, eindeutiger geht es ja nicht mehr, er braucht sich nicht vor Neuwahlen fürchten als einziger von all diesen Spitzenkandidaten, denn er... Ja, er hat bald einmal so viel wie alle miteinander, jetzt überspitzt gesagt, das ist eigentlich unglaublich. Bemerkenswert auch, das Minus 1 von Babler, obwohl seine Partei hinaufgeht, geht er wieder runter. Und die Tatsache, dass Babler nicht einmal an Interimskanzler schnupft. Also der ist, da weiß man ja... Naja, wir reden aber von der Hochrechnung. Da weiß man ja, der hat ja das Ablaufdatum schon am Rücken picken, der Schallenberg, wann immer das daherkommt. Und trotzdem schafft es der, dass er 3 Prozentpunkte vor dem SPÖ-Vorsitzenden sind. Also was das für eine katastrophale Fehlbesetzung ist, der Herr Babler. Das bestreiten ja, glaube ich, 99% des Landes nicht mehr. Selbst der eingefleischte SPÖler merken ja, der Zug für den Herrn Babler ist abgefahren und mit dem gewinnen wir nichts mehr. Aber natürlich, Herbert Kickl braucht sich vor Neuwahl nicht zu fürchten. Natürlich stärkt es. Natürlich gibt es auch selbst Bewusstsein und Verantwortungsgefühl. Auf der anderen Seite, er liegt deutlich über seiner Partei mit 36%, sogar 2% über der FPÖ. Er zieht die FPÖ, er ist das beste Zugpferd, das beste Pferd im Stall, wenn man so will, in einem Wahlkampf, wenn man so will, wenn er da kommt und wird die Freiheitliche Partei in diese lichte Höhen führen. Und da muss der ÖVP halt schauen, ob das so gescheit ist, dann zu allem einfach Nein zu sagen oder ob es nicht gescheiter wäre, einen Kompromiss zu finden und Learning by Doing auch in der Arbeit dann zu profitieren. Ich sage es noch einmal, eine Koalitionsregierung lebt nicht davon, dass eine Partei brilliert oder eine Partei so gut ist oder eine Partei positiv gesehen wird. Eine Koalitionsregierung lebt von beiden Parteien. Eine Koalitionsregierung ist dann erfolgreich, wenn sich beide auch erfolgreich fühlen. Das weiß auch Herbert Kickl, das weiß auch die ÖVP, nur hat sie es nie gemacht. Neben ihrem Koalitionspartner ist er immer verwelkt. Umgekehrt weiß Herbert Kickl, dass seine Regierung, der er als Kanzler vorsteht, nur erfolgreich sein kann, wenn beide Parteien erfolgreich sind, wenn man gemeinsam Konzepte umsetzt, dann wird die ÖVP aus diesem Tal der Tränen, wo sie jetzt ist, irgendwo um die 20%, wahrscheinlich bei einer nächsten Wahl auch davon profitieren, wenn die Leute sagen, das ist eine gute Regierung. Wir durften das schon einmal erleben. Wir durften in den ersten beiden Jahren von Schwarz-Blau 1 2000 bis 2002 erleben, dass wir die Bevölkerung in Zweidrittelmehrheiten hinter uns hatten und die gesagt haben, was ihr macht, ist eigentlich verdammt gut, ist richtig. Beide Parteien haben profitiert. Wir durften es erleben in der Zeit der blau-schwarzen Regierung 2, auch in den Anfangsjahren, zwischen Kurz und Strache, wo die Umfragen sensationell waren, 68-65% Zustimmung in der Bevölkerung, etwas, von dem die alte Regierung nur träumen kann. Das geht schon. Und das nutzt auch beiden, nicht nur immer den Großen und den Kleinen, nicht. Das nutzt beiden. Das kann eine ersprießliche, ja sogar eine Zusammenarbeit über mehrere Legislaturperioden sein, wenn man das gut macht. Nur, wenn man dann kleinlich jetzt herumnörgelt an irgendwelchen Besitzansprüchen, so wie das die ÖVP im Moment macht, dann wird es halt nicht funktionieren. Schott, ich würde es für Schott finden, dann gibt es halt Neuwahlen mit dem entsprechenden Ausgang. Die Situation verbessert sich für die ÖVP nicht bei Neuwahlen und für die anderen Parteien auch nicht, sondern ausschließlich für die FPÖ. Weil wenn man sagt, das Ganze ändert sich nicht, die FPÖ hat ein paar Mandate mehr, aber die Ausgangssituation ist selbstverständlich. Stell dir vor, wir hätten jetzt schon so ein Wahlergebnis. 36-19, sagen wir mal, für die FPÖ. Nur da verhandelt die FPÖ komplett anders. Da geht es nicht mehr darum, um Parität bei den Ministerien, sondern da geht es darum, ob die ÖVP 2 oder 3 Ministerien dann bekommt. Ich meine, das ist ja wieder ganz eine andere Geschichte, muss man auch sagen. Oder welche Partei auch immer. So ähnlich wie es jetzt war übrigens zwischen ÖVP und Grünen. Auch diese Aufteilung sollte man sich einmal anschauen, ja, wie da aufgeteilt. Also man muss vorsichtig sein. Das heißt aber auch nicht, dass wir jetzt schnurstracks in Neuwahlen marschieren, weil auch wenn das jetzt scheitern sollte, also auch wenn Blau-Schwarz nicht zustande kommt, muss das nicht sein, dass das in Neuwahlen geht. Da werden ja alle daran basteln, auch die Ampelparteien und alle anderen Parteien mit diesen Spitzenkandidaten, mit diesen Ergebnissen, werden alle alles versuchen, nur ja nicht in Neuwahl zu gehen, um den Freiheitlichen einen Erfolg zu verhalten. Sondern, letzter Satz, es wird Zwischenlösungen geben. Es wird vielleicht eine völlig sinnlose Expertenregierung wieder einmal daherkommen, die zwar nichts beschließt, aber ein bisschen verwaltet. Fürs Land alles nicht gut. Das Land braucht Nägel mit Köpfen, braucht eine Zweierregierung, die sofort handlungsfähig ist und die Probleme anpackt. Das ist wünschenswert und das wollen die Leute
dann haben. Diesen Restidealismus, den du noch hast, mag ich. Das brauchst du in der Politik, das ist ein bisschen das Salz in der Suppe. Das, was du über die ÖVP dazu hast, das Déjà-vu-Erlebnis. Die dann immer rumputzeln und der Posten und die Funktion. Und da müssen wir schauen, beim Budget herumkratzen in dem Ressort. Und da bin ich ja gespannt, wann dann die 1,1 Milliarden einsprungen sind in den ÖVP-Ministerien. Das wird erst lustig werden. Also du, und am Ende des Tages kommt dann meistens besser arbeiten statt streiten. Ja, und das ist nicht bei einer Koalitionsregierung, das war bei vielen so, wo dann irgendwo die Macht politischen Interessen aufeinanderstoßen und dann ist es so. Ja. Also ist, nur die Österreicher haben nur von dem Ganzen. Die wollen einfach nur mehr Regierung haben, die arbeitet und am besten von dieser Regierung nichts mehr sehen und hören. Ich glaube, das ist so die Grundstimmung möglicherweise,
wenn wir eine Umfrage Kanzler-Kick
machen würden. Und eine Expertenregierung will überhaupt niemand, ja. Weil die Experten, die gerne einmal kennenlernen, ja, außer der Van der Bellen kennt zufällig diese Experten und hat so einen Kreis von präsidentiellen Experten, die er dann wieder vorschlägt. Was soll das bewirken? Die leben davon, ob sie das nächste Parlament einfach überleben oder nicht überleben. Ja, die kennen ja überhaupt gar keine Politik. Und da gebe ich dir schon recht. Ein Politiker muss nicht nur eine Qualifikation haben, er muss auch die Qualifikation des Führens haben. Er muss auch die Qualifikation der politischen Kommunikation haben. Das muss der alles haben. Ja. Und wenn der das nicht hat, dann ist das schon von Haus aus etwas, wo ich sagen muss, das ist ganz, ganz kompliziert, schwierig und ist zum Scheitern verurteilt. Und noch immer sind 36% bei den Befragten, das ist viel.
Die sind die Rohdaten, vielleicht blenden wir die auch
noch kurz ein.
Über die Sie sprechen, genau, ja, 26%
genau.
Rohdaten.
Da hat 26%.
Je 13 Schallenberg und Babler und eben 36%, wie Sie sagen, die sagen Sie
genau.
Keinen
dieser Gruppen. Also 36% ist wahnsinnig viel. Ja, das ist mehr als ein Drittel, die sagen, weißt du, was ich überhaupt kann, von denen, die da aufgelistet sind. Punkt 1. Punkt 2, ich muss immer noch Respekt äußern gegenüber dem Mietkanzler Schallenberg. Ja, den kannst du jetzt in ein Zimmer setzen und immer auf Abruf. Immer, wenn du den brauchst als Kanzler, kommt er raus und macht wieder eine gewisse Zeit den Kanzler. Das ist eigentlich zu bewundern, dass der einfach das auch macht. Also ich finde, der hat echt, nur einmal, ich war sogar dafür, dass der den Außenminister weitermacht, weil dann ist er noch immer in der Regierung.
Naja, kann notfalls, er findet der Impfpflicht.
Ja, aber das vergisst ich überhaupt nicht. Das war einer der größten Fehler. Ja. Aber trotzdem, ich meine, für das hat er immer noch 13%. Das ist einfach wirklich beeindruckend. Schau, beim Babler ist Luft nach oben, sage ich immer. Und zwar viel Luft. Und wenn das nicht irgendwie sich bessert, wird es schwierig werden. Das ist überhaupt keine Frage, aber dazu bin ich nicht berufen, da letztlich anzudiskutieren, wie da Lösungen gefunden werden können. Respekt zu den Umfrageergebnissen, die es da gibt beim Kickl. Nur der politische Auf springt dann ins Wasser, wenn ich wirklich eine Regierung habe, wirklich regiere und wirklich versuchen muss, das Budget in Ordnung zu bringen. Und dann bin ich neugierig, ob dann die Umfragen genauso sind, wie sie jetzt ist. Das ist eine andere Situation als das, was du vorhin angedeutet hast, du hast immer so herrliche Erfolgsrhetorik. Kaum, da geht es gerade, dass nicht das Licht stärker wird im Studio, wenn du berichtest über die blaue Regierungsbeteiligung, die es dann und dann und dann gegeben hat. Ja.
Das ist heller.
Ja, das ist eh okay, ja, das ist hypnotisch. Aber ich kann es nicht hypnotisieren, aber vielleicht gibt es ein paar Zuschauer, die sich hypnotisieren lassen.
Mess, 8. Februar.
Ja, ist aber nicht wichtig. Marie Lichtmess ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja. Vielleicht erleuchtet sich da
ein. Ja, aber für dich wird Pfingsten wichtig sein, wenn der Heilige Geist kommt, weil das ist dann die wirkliche Erleuchtung.
Ja. Ich bin ja froh.
Mehr als Marie Lichtmess. Aber ich gebe zu, ich will auch erleuchtet werden bei Pfingsten. Also ich sehe das nicht so
ein. Ich bin froh, dass man jetzt den vorgeschlagen hast, falls die Regierung nichts wird, dass man jetzt pensionierte Politiker als nächstes in die Regierung
schickt.
Dieser Verein, der sich da gemeldet hat, die Skyline der Gescheiterten, der ganzen, die Schmidts und Fischers,
wie sie
alle heißen, und Fischers, und die sich da alle plötzlich zu Wort melden. Die haben zwar noch, kein einziger hat zwar noch eine Listenwahl von denen gewonnen.
Na, alle sind nicht im Platz, oder Heinz Meyers noch nicht, glaube ich.
Ja, der hat mich auch gewundert, was der eigentlich da macht. Das ist der Heinz Meyer, der, glaube ich, bei der Corona-Diskussion den tollen Vorschlag gebracht hat, dass eigentlich die Nicht-Geimpften viel stärker unter Zwang genommen und bestraft werden müssen. Das ist ja auch ein toller Mann. Nicht? Also der war vielleicht gescheiter, wenn er in Pension gegangen hat und diese Welt mit seinen Ideen in Ruhe lässt. Aber das ist ja auch alles eigentlich unglaublich, was sich da abspielt. Aber nochmal, um auf den Babler zurückzukommen, das muss ich jetzt schon nochmal machen.
Ja, endlich.
Gott sei Dank wird er nachgedacht in der SPÖ. Also das war ja einer der wenigen erhellenden Interviews im ORF-Report mit dem Max Lercher. Das war schon sehr spannend auf die Frage, das war eine sehr konkrete Frage, und Lercher hat auch sehr konkret geantwortet auf die Frage, wenn jetzt Neuwahlen kommen, wird dann Andreas Babler Spitzenkandidat für die SPÖ, und er hat geschossen geantwortet, das diskutieren wir dann, wenn die Wahlen kommen. Also in Wahrheit ein klares Nein, weil wenn das ein Ja war, also wenn der da hinter dem Babler stehen würde, würde er sagen, selbstverständlich. die SPÖ muss zur Kenntnis nehmen, wenn wir kurz noch über die SPÖ reden, mit dem Mann ist kein Staat zu machen. Also das hat man jetzt gesehen, nicht nur ist keine Partei zu machen, kein Staat zu machen, keine Wahl zu machen, gar nichts. Er taugt nicht einmal als besonders guter Gegner der FPÖ, weil der hat auch alles verloren. Und als Kickl-Verhinderer ist er auch gescheitert. Und irgendwann sollte die SPÖ draufkommen, wenn dann, weiß nicht, das fünfte Jahr mit solchen Umfragen daherkommt, weil das ist ja schon, die Luft nach oben ist ja nicht da, sondern die Luft ist dünn, aber nicht nach oben für den Herrn Babler, dass sie endlich einmal begreift, dass du mit dem keinen Blumenstock mehr gewinnst und dass der Ludwig im April auch mit seinem Busenfreund Babler nicht in Wien reisieren
wird. Ich mag, dass du wirklich den Ehrgeiz hast, in den Diskussionen so lange auf die SPÖ einzuwirken, dass die einen Kandidaten aufstellt, der wieder den ersten Platz bewirkt und die FPÖ wieder in Opposition schickt. Ist das wirklich dein Ziel?
Ich schlage dich vor.
Nein, würde ich machen.
Gut, vielen Dank. Wir sind am Ende angelangt. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.